Ja, Lothar Benfer wird jetzt für uns predigen. Ich bete noch für ihn.
Darf ich?
Herr, ich danke dir, dass du der Herr bist, der in Wahrheit regiert. Danke, dass du uns in deine Gegenwart geführt hast. Und jetzt bete ich für Lothar, dass du durch ihn redest. Er hat sich zur Verfügung gestellt, dein Wort weiterzugeben. Sprich du zu ihm und schenk, dass er dann auch weiß, was er erzählen soll und was vielleicht jetzt heute nicht so wichtig ist. Und ich danke dir, dass du mit ihm bist und schenk, dass dein Friede ihn erfüllt und dass wir alle fähig werden zu hören. Amen.
Amen. Danke. Wir sind gut in der Zeit, glaube ich. Und wie heißt es so schön? Du darfst über alles predigen, nur nicht über eine halbe Stunde. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Unser Predigttext heute steht in Jesaja 40. Und Hermann, ich finde deine Liedauswahl einfach klasse. Das war vom Heiligen Geist geführt. Das passt wie die Faust aufs Auge, diese Lieder. Das war richtig gut. Unser Pastor Michael Bitzer hat vor ein paar Monaten schon mal über dieses Kapitel gepredigt. Aber er hat einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt. Aber das macht ja nichts. Wir hatten ja schon mal eine Zeit, wo wir über denselben Text zwei Predigten hintereinander hatten. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, genau. Das Thema heißt, tröstet mein Volk. Kurz zum Buch des Propheten Jesaja. Der teilt sich in zwei große Hauptteile. Der erste Hauptteil geht bis Kapitel 39, der zweite Hauptteil fängt mit Kapitel 40 an. Und da geht es hauptsächlich um Erlösung. In diesem Teil offenbart sich Gott als der Erlöser. Und deshalb finden wir in diesem zweiten Teil auch sehr viele enge Parallelen zum Neuen Testament. Und im Neuen Testament wiederum finden wir sehr viele Zitate aus diesem Teil des Jesaja. Ganz bekannt ist uns ja das 53. Kapitel, wo uns der Opfertod Jesu so richtig schön vor Augen gemalt wird, das dann auch der Höhepunkt dieser Thematik Erlösung darstellt. Dort wird uns das Leiden, die Kreuzigung des Messias geschildert, seine Opferung für unsere Erlösung. Hier in Kapitel 40 beginnt nun der Erlösungsprozess für das Volk Israel, das in Gefangenschaft war. Und ich lese das ganze Kapitel, weil ich das so wertvoll finde. Am liebsten würde ich 6 Kapitel lesen. Aber dazu reicht die Zeit leider nicht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet freundlich mit Jerusalem und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist, dass ihre Schuld gesühnt ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet auf dem Gefilde eine Bahn unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was höckericht ist, zur Ebene werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch zumal wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es gesagt. Es spricht eine Stimme, predige, und er sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume welkt, denn der Hauch des Herrn weht darein. Wahrhaftig, das Volk ist Gras, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du gute Botschaft bringst. Erhebe deine Stimme mit Kraft, o Jerusalem, die du gute Botschaft bringst. Erhebe sie ohne Furcht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt als ein Starker. Und sein Arm wird für ihn herrschen. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er erworben, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. In seinen Armen wird er die Lämmer, nehmen und sie an seinem Busen tragen. Die Schafmütter wird er sorgsam führen. Wer maß die Wasser mit der hohlen Hand? Wer grenzte den Himmel mit der Sonne ab und fasste den mit der Spanne ab? Entschuldigung. Wer grenzte den Himmel mit der Spanne ab und fasste den Staub der Erde in einen Dreiling? Wer wog die Berge mit der Waage ab und die Hügel mit Waagschalen? Wer unterrichtete den Geist des Herrn und welcher Ratgeber hat ihn unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig mache und ihm den Weg des Rechts weise, dass er ihn Erkenntnis lehre und ihm den Weg des Verstandes zeige? Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäublein in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Sandkörnlein. Der Libanon reicht nicht hin zum Feuer und seine Tiere genügen nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm, für eitel und gar nichtig gelten sie ihm. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen. Und der Goldschmied überzieht es mit Gold und gießt silberne Ketten daran. Wer aber arm ist, wählt zu seinem Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr die Gründung der Erde nicht begriffen, der ich über dem Kreise der Erde sitze und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der ich den Himmel ausbreite wie einen Flor und ihn ausspanne wie ein Zelt, dass man darunter wohne, der ich Fürsten zunichte und Richter der Erde machtlos mache. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesetzt, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, so hauche ich sie an, dass sie verdorren und dahinfahren wie Stoppeln vor dem Sturmwind. Wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich sein soll? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr nach der Zahl herausführt, der sie alle mit Namen ruft. So groß ist sein Vermögen und so stark ist er, dass es nicht an einem fehlen kann. Warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist vor dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wie schon gesagt, das Volk Israel befand sich in babylonischer Gefangenschaft, respektive das Südreich, Juda und Benjamin. Wie war es dazu gekommen? Nachdem Gott sein Volk aus Ägypten heraus in das verheißene Land geführt hatte, hat das Volk sehr schnell diesen Gott vergessen gehabt. Sie wollten nicht mehr von Gott regiert werden, sie bestimmten sich Richter und dann irgendwann schauten sie die Heiden draußen herum an, die um sie herum wohnten, und sagten, wir möchten auch einen König. Wir möchten einen König. Gott warnte sie davor und sagte, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, aber es wurde dann so in die Tat umgesetzt. Und Gott hatte immer wieder die Warnung ausgesprochen, dass er sie aus dem verheißenen Land, wo Milch und Honig fließen, wieder wegführen würde, wenn sie weiter in Sünde und Götzendienst leben würden, wenn sie weiter ihm dem wahren Gott untreu wären. Meine letzte Predigt war über Jesaja 6, also im ersten Teil des Buches. Und da wird schon angekündigt, das war die Botschaft Jesajas: Wenn ihr nicht Buße tut, dann wird Gott euer Land, in dem ihr wohnt, zur Wüste machen und wird euch wegführen. Und es kam dann auch genauso. Das Nordreich wurde nach Assyrien in Gefangenschaft geführt und das Südreich einige Jahre später nach Babylonien. Sie waren ja schon einmal in Gefangenschaft gewesen in Ägypten. Damals war es ohne eigenes Verschulden, durch eine Verkettung von Umständen. Nun aber waren sie durch ihr eigenes Verschulden in Gefangenschaft geraten. Bewusster Ungehorsam gegen Gott und eine unbußfertige Haltung waren die Ursache dafür gewesen. Hinzu kam Götzendienst. Nun waren 40 Jahre in dieser Gefangenschaft vergangen. Eine neue Generation in babylonischer Gefangenschaft war herangewachsen. Und sie litten unter dieser Gefangenschaft und unter den Bedingungen. Im Psalm 137 heißt es, sie saßen an den Ufern der Flüsse und weinten. Sie sehnten sich zurück nach Jerusalem, nach ihrem verheißenen Land, nach der Freiheit. Und diese neue Generation wusste das wohl aus den Erzählungen der vorigen Generationen. Und in dieser Situation klingelt plötzlich das Telefon. Wer ist da? Hier spricht euer Gott. Unser Gott? Ja, euer Gott. Ich bin nicht irgendein Gott. Nicht irgendein Götze aus der Vielzahl der babylonischen Götzen. Nicht irgendein Gott redet hier, sondern euer Gott. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, der Schöpfer der Welt ist. Der Gott, der euch aus ägyptischer Knechtschaft befreit hat und der auch euch jetzt erlösen möchte, euch wiederherstellen möchte. Nach jahrelangem Schweigen zeigt Gott seinem Volk: Ich habe euch nicht vergessen. Tröstet, tröstet mein Volk, verlangt Gott, und redet mit Jerusalem freundlich. Und Trost durch Gott ist nicht nur ein über die Haare streichen und ein liebevolles in den Arm nehmen. Und sonst bleibt alles beim Alten. Nein, Trost von Gott durch Gott ist immer ein tätiges Trösten. Wenn Gott tröstet, dann tut er auch etwas zur Veränderung unserer Situation. Wie notwendig haben wir alle immer wieder diesen Trost Gottes. Also ich brauche ihn. Im wahrsten Sinne des Wortes, notwendig. Etwas, das die Not wendet. Gott wendet unsere Not, wenn er uns tröstet. Gottes Trost, Trost Gottes. In Lukas 2, Vers 25 lesen wir, dass Simeon auf den Trost Gottes wartete. Und dieses Warten wurde erfüllt in der Ankunft des Sohnes Gottes, in der Geburt Jesu. Und hier ist der Trost Gottes personifiziert. Trost Gottes ist hier die Begegnung zwischen Gott und den Menschen. Und so auch hier in Jesaja 40. Trost Gottes ist die Begegnung des Volkes mit seinem Gott. Auch der Heilige Geist wird ja Tröster genannt. Gott hat einen Tröster in uns hineingepflanzt. Ist das nicht fantastisch, wenn wir an Jesus glauben? Nun, das Leben des Volkes in der Gefangenschaft und in der Gottesferne, im Schweigen Gottes, das war in der Tat trostlos. Doch jetzt meldete sich der Tröster selbst, suchte die Erneuerung der Gemeinschaft mit seinem Volk, machte wieder auf sich aufmerksam. Dieser tröstende Gott hatte sein Volk nicht vergessen, sondern er hat etwas vor mit ihm. Seine große Barmherzigkeit und Liebe erreicht hier sein Volk, um es aus der Knechtschaft zu erlösen. Und so spricht Gott zu seinem Volk hier: Ihr habt doppelt gebüßt für eure Sünde, nun aber werdet ihr triumphieren. Ich werde meine Macht an euch beweisen und alle Welt wird meine Herrlichkeit sehen an euch. Ich werde euch geradewegs durch die Wüste zurückführen in einem gewaltigen Triumphzug. Eine Prachtstraße wird quer durch die Wüste führen. Mein Volk wird vor mir hergehen auf dem Weg in die Heimat Und ich werde als Letzter hinterhergehen, um darauf zu achten, dass keiner zurückbleibt, dass keiner auf dem Weg liegen bleibt. Es wird ein herrlicher Siegeszug sein. Und alle Welt wird es sehen und staunen. Gott wird seine Verheißungen an seinem Volk erfüllen. Sein Wort bleibt in Ewigkeit, haben wir gelesen. Daran ist nicht zu rütteln. Sein Wort wird sich erfüllen, egal was vordergründig und sichtbar geschieht, trotz aller Vergänglichkeit in dieser Welt. Auch wenn der Mensch in seiner Vergänglichkeit manchmal hoffnungslos die Flinte ins Korn wirft und das Vertrauen in Gott verliert, so bleibt sein Wort dennoch bestehen. Und dies beweist Gott auch hier ganz praktisch an seinem Volk. Es ist das Wort unseres Gottes. Nachdem Gott sich gemeldet hat, nachdem er Trost für sein Volk verlangt hat, nachdem er die Rückführung in die Heimat in einem gewaltigen Prachtzug verheißen hat, ergeht eine Botschaft an das Gottesvolk in Babylon. Es ist eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft, das ist Evangelium. Diese Botschaft lautet: erstens, ich bin der lebendige und allmächtige Gott. Zweitens, ich bin unvergleichlich. Drittens, ich habe euch nicht vergessen, all die Jahre nicht. Und viertens, ich gebe euch die Kraft, die ihr braucht. Ich bin euer Gott. Seht, da ist euer Gott. Erhebt euren Blick zu eurem Gott. Wendet eure Blicke ab von eurem Leid und vor allem weg von den fremden Göttern. Wendet euren Blick hin auf euren Gott. Dieser Gott hat etwas vor mit euch. Er wird kommen und euch mit seinem starken Arm herausführen. Habt ihr bisher nur Sklaventreiber erlebt, er, euer Gott, wird wie ein Hirt zu euch sein. Notfalls sogar wird er euch tragen, wenn ihr zu müde seid. Wollt ihr nicht euer Vertrauen ganz auf diesen Gott setzen, ihm blind und bedingungslos nachfolgen? Euer Gott? Solltet ihr vergessen haben, wer ich bin? Hier stelle ich mich nochmal vor. Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich bin der Schöpfergott, der alles gemacht hat. Ich habe auch das Holz gemacht, aus dem ihr eure Götzen schnitzt. Ich bin der große Gott, der die ganze Welt in einer Hand hält. Ich bin so weise und allwissend, dass ich niemanden um Rat fragen muss. Auch nicht eure Professörchen und eure Philosophchen, die manchmal meinen, schlauer zu sein als ich. Und die mir manchmal meinen vorschreiben zu müssen, wie ich zu handeln und zu denken habe. Wenn Gott wirklich Gott wäre, dann. Ich bin souverän, über alles und jeden erhaben. Ja, ganze Völker sind in meinen Augen wie ein winziger Wassertropfen. Ein Tröpfchen Wasser aus einem vollen Eimer, eine unscheinbar kleine Menge, und da spitzt es noch mehr zu. Ein Stäublein auf einer Waagschale, das Wiegeergebnis um nichts beeinflussend. Auch ihr selbst seid als Volk so ein Stäublein, und dennoch seid ihr mir so wertvoll. Und mir hilft immer, wenn ich mich in Gedanken auf den Mond beame. Habe ich vielleicht schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Ich habe den Astronauten James Irwin, Apollo 15, relativ gut gekannt. Der stand bei Wort des Lebens eines Tages auf der Matte, sagte, ich bin James Irwin, und dann haben wir mit ihm so an die 50 Veranstaltungen quer durch Europa organisiert. In zwei Touren. Eine Tour habe ich damals selber organisiert. Wir waren sogar auch hier in Augsburg in der Sporthalle. Da hat er seinen Vortrag gehalten, der Mond allein genügt nicht, und hat dann erzählt über seine Erfahrungen mit Gott. Und eins ist mir ganz in Erinnerung geblieben. Er sagte, vom Mond aus sah die Erde aus wie eine kleine blaue Murmel. Eine kleine blaue Murmel. Der sagte, es ist unfassbar, da unten ist meine Familie. Alles, mein ganzes Leben spielt sich da unten ab. Aber vom Blick auf den Mond, auf die Erde, denke ich mir, ihr schlauen Professoren, ihr schlauen Schwätzer, was wisst ihr schon? Wer seid denn hier? Ich sehe euch gar nicht. Ihr seid ein Stäublein. Ein paar Jahre da, haben wir auch gelesen, ein paar Jahre da und dann seid ihr weg. Und ihr wollt schlauer sein als Gott? Ihr selbst seid als Volk so ein Stäublein und dennoch seid ihr mir so wertvoll. Ich bin ein so großer und mächtiger Gott, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Ich bin auch ein unvergleichlicher Gott. Ich bin kein Gott in der Reihe der vielen anderen von Menschen gemachten Göttern. Und mag das Götzenbild auch noch so wertvoll sein oder mit noch so viel Andacht und Hingabe gemacht, selbst so präzise, dass es nicht wackelt. Ich finde das immer, ich finde den witzig, den Ausdruck. Ja. Es ist meilenweit von mir entfernt. Es ist meilenweit unter mir. Ihr könnt mich nicht vergleichen, weil ich mit nichts zu vergleichen und mit niemand zu vergleichen bin. Und Menschen versuchen heute, diesen Gott auf das gleiche Niveau von anderen Göttern und Religionen herunterzuziehen. Ein unsinniges Unterfangen. Sie werden einmal vor diesem Gott stehen müssen und ihre Knie vor seiner überwältigenden Größe und Unvergleichlichkeit beugen müssen. Könnt ihr euch dann nicht mehr erinnern, wer und wie euer Gott ist? Begreift ihr nicht, dass ich der Allmächtige bin, der Schöpfer, der Alleinregierende, der jegliches Weltgeschick in der Hand hält? Ich bin derjenige, der Könige einsetzt und Könige absetzt. Ich bin derjenige, der bestimmt und ausführt, was in dieser Welt geschieht und was nicht. Mir hält kein Vergleich stand. Schaut doch nur nach oben. Seht ihr die Sterne? Nicht die Sterndeuter Babylons sind die Autorität, sondern ich, der ich die Sterne, jeden Einzelnen geschaffen habe und jeden Einzelnen beim Namen nenne. Auch den, den noch keines eurer auch noch so raffiniert ausgetüftelten Fernrohre und Teleskope hier erblickt hat. Und da gehen wir nochmal ins Weltall. Ich stehe jetzt auf dem Mond, sehe die kleine blaue Murmel, sehe aber ganz in der Ferne, ich habe auch mein Teleskop mitgenommen, ja, ganz in der Ferne einen Stern. Ich denke mir, was werde ich wohl sehen, wenn ich auf diesem Stern bin? Und ich beame mich zu diesem Stern und sehe einen völlig anderen neuen Sternenhimmel. Dann sehe ich in der Entfernung nochmal einen so schönen kleinen Stern. Denke ich, ach, wie wird die Welt wohl aussehen, wenn ich da bin? Und dann beame ich mich auch dahin. Und es nimmt kein Ende. Und ich denke mir, hat das Weltall überhaupt ein Ende? Und was ist dahinter? Und dann denke ich zurück an meine Erde. Ich sehe sie schon lange nicht mehr. Aber ich erinnere mich, da wohnen Menschen, kleine Würmlein in der Größe des Universums, kleine Stäublein. Und dann kommt der Hammer. Zu diesen Würmlein hat Gott seinen Sohn gesandt. Dieser allmächtige Gott sagt zu seinem Sohn, werde du auch zu einem solchen Stäublein, weil ich diese Stäublein liebe, weil sie von mir abgewichen sind und weil ich sie gerne zurückhaben möchte. Opfere dich für sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Im Weltall, irgendwo, da ist so ein kleiner Stern, der Erde heißt. Und Gott schickt seinen Sohn ausgerechnet dahin. Wahnsinn, das ist für mich unbegreiflich. Aber es ist geschehen. Wir preisen Gott dafür. Liebe Leute, macht doch nicht die Sterne zu eurem Götzen. noch die Naturgesetze zum Gott, sondern schaut auf mich, auf euren Gott. Was auch immer ihr sucht, es fehlt dir bei mir an nichts. Und wenn ich schon dein Gott bin, und wenn ich schon der Gott bin, der jedes Volk und jedes Geschehen dieser Welt lenkt und beherrscht, und der den entferntesten Stern in seine Bahn führt und sogar mit seinem Namen nennt, alle diese Sterne, die ich auf einem ganz entfernten Stern auch noch gesehen habe, nennt er alle beim Namen. Wieso glaubst du denn, dass ich, der ich doch euer Gott bin, dich vergessen habe und mich nicht um dich kümmere? Dafür habe ich meinen Sohn gesandt. Das ist doch der Beweis dafür, dass ich euch nicht vergessen habe, dass ich mich um euch kümmere. Ich habe Acht auf alles in dieser Welt, aber besonders auf dich, mein erwähltes Volk. Auch wenn euch der Blick für mich in dem dunklen Tal, durch das ihr jetzt gegangen seid, verloren gegangen ist, so bin ich doch nicht müde und matt geworden. Ich bin doch nicht tatenlos gewesen und bin es auch heute nicht. Ich habe euch genauso lieb wie eh und je und bin an eurem Schicksal im Besonderen interessiert. Und mein Weg mit euch war nie ein Fehler und wird es auch nicht sein, weil mein Verstand unerschöpflich ist. Darum schaut wieder auf mich. Hier ist euer Gott. Lasst euch wieder neu mit mir, mit meinem Geist füllen. Ihr seid zwar mutlos, kraftlos, ausgelaugt, aber ich richte euch wieder auf. Ich gebe euch neue Kraft und Stärke genug, so viel wie nötig ist. Es ist nur allzu natürlich, dass ihr kraftlos werdet und fallt. Dazu seid ihr eben schwache Menschen, schwache Stäublein in diesem großen Universum. Ich kenne euch doch. Ich weiß um eure Anfälligkeit. Aber dafür bin ich doch da. Dafür bin ich ja euer Gott, um euch wieder aufzurichten. Wenn ihr euer Vertrauen immer wieder neu auf mich setzt, wird meine Kraft, meine Schöpferkraft, auch euch zuteil. Und ihr werdet immer wieder neue Kraft und Stärke bekommen. Kraft, die nie ausgeht. Kraft, die euch sicher ans Ziel bringt. Auch durch die Wüste. Bis hin ins verheißene Land. Ich bin euer Gott, liebes Volk Israel. Aber ich bin auch euer Gott, liebe Heidenchristen. Dieser Gott ist unser Gott. Wir lesen in Römer 11 und Epheser 2, dass wir als Heidenchristen Teil des Volkes Israel sind. Und weil wir Teil des Volkes Israel sind in Gottes Augen, gelten diese ganzen Verheißungen, die wir hier gelesen haben, auch uns. Dieser Gott ist unser Gott. Ja, noch viel mehr. Dieser Gott ist nicht mehr nur unser Gott, sondern er ist unser Vater geworden. In Jesus Christus wohnt er in uns durch den Heiligen Geist und wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir dürfen ihm unser ganzes Vertrauen schenken. Er ist da, um seine Fülle neu über uns auszugießen. Und ich gehe nochmal auf diesen entfernten Stern und denke, wieso ausgerechnet wir? Gott ist so groß, er braucht uns nicht. Aber Gott liebt uns. Er hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und als Adam und Eva diese Gemeinschaft verließen, da blutete Gott das Herz. Und da war schon klar, was er tun würde, um seine Menschen wieder in Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Auch uns passiert es hin und wieder, dass wir an irgendeinem Fluss sitzen und weinen. Und vielleicht unsere Fälle davonschwimmen sehen. Vielleicht ist gerade heute Morgen jemand von euch in so einer Situation. Und wir vergessen dann oft schnell, wer unser Gott ist und fühlen uns von ihm verlassen. Aber so ist es nicht. Gott ist da und er ist unser Gott. Der Tröster wohnt in uns. Schauen wir also nicht weiter auf das Wasser, sondern schauen wir nach oben. Alle diese großen und gewaltigen Verheißungen aus dem Jesaja gelten auch uns. Ja, dir und mir ganz persönlich. Ich sagte anfangs, ich würde am liebsten 6 Kapitel lesen. Ich lese nur einige dieser Verheißungen, die danach kommen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Erschrick nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, dein Erlöser. Du aber wirst an dem Herrn Freude haben und dich des Heiligen Israels rühmen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du dich nicht verbrennen. Und die Flamme soll dich nicht anzünden. Darum, weil du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin, Völker für deine Seele. So fürchte dich nur nicht, denn ich bin bei dir. Gedenket nicht mehr an das Frühere und achtet des Vergangenen nicht. Siehe, ich will ein Neues tun. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr das denn nicht? Ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, dass sie hervorsprossen, so wie das Gras. Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Ich will vor dir herziehen und das Erhabene erniedrigen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen und will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Bis zum Greisenalter bin ich derselbe und bis zum Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan, ich will auch fernerhin heben, tragen und erretten. Wir könnten hier endlos weitermachen. Diese Verheißungen gelten dir und mir. Nimm sie an. Er ist da, auch in dunkelster Nacht. Aber auch wenn die Sonne hell erstrahlt, ist er da. Hängen wir uns fest an ihn. Er führt uns und er sorgt für uns. Seine Verheißungen sind unumstößlich und allezeit gültig. Machen wir uns wieder klar, wie groß unser Gott ist und wie fantastisch das ist, dass er sich überhaupt um uns kümmert, weil er uns liebt. Deswegen sollten wir ihn auch lieben, von ganzem Herzen. Er ist unser Gott. Bringt uns das nicht zur Anbetung?